Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt ist 17:30 und das ist DRS 1.
Regionaljournal Zentralschweiz. Wir berichten heute über eine Hotelfachschule, die wegen Veruntreuung in Weggis zu ist und Zarnen wieder aufgehen soll. Über das Luzern-Festival, das dieses Jahr an Grenzen gekommen ist und darum das Programm nächsten Sommer muss runterfahren. Und über den Alltag in Luzerner Altersheim, 10 Jahre nachdem rausgekommen ist, dass ein Pfleger alte Leute umgebracht hat. Das Wetter morgen bringt Sonne, aber auch Regen. Am Mikrofon Thuli Stalder. Immer wieder gibt es Schlagzeilen über private Hotelfachschulen, wo die Studenten ausnützen, abzocken und dann gleich wieder dicht machen. Das jüngste Beispiel ist die ISBM, die International School of Business Management, in Weggis. Die Schule ist zu, die Kasse leer und gegen den ehemaligen Schulleiter läuft das Verfahren wegen Veruntreuung. Speziell bei dem Fall, der Schulleiter ist dran, seine Schule wieder aufzutun. Im Kanton Obwalden. Verfahren hin oder her. Marianne Balli.
Die Vorwürfe an ehemalige Schulleiter der privaten Hotelfachschule ISBM sind happig. Der Josef Wittmer, Leiter der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung vom Kanton Luzern, redet Klartext.
Ja, Missbrauch ist natürlich jetzt in dem Fall da konkret gewesen, dass offenbar Gelder verschwunden sind, Schulgelder, und damit der Schulbetrieb natürlich gar nicht mehr gewährleistet ist. Lehrerlöhne sind nicht mehr bezahlt worden. Die Qualität vom Unterricht selber ist nicht mehr gewährleistet gewesen. Natürlich hat es immer auch wieder Beanstandungen gegeben in Bezug auf die Werbung gegen aussen. Wenn der Eindruck erweckt wird, dass schweizerisches Diplom sieht, dann müssen wir dagegen einschreiten, weil das ist es in keinem Fall.
Wie gesagt, das Verfahren gegen den Schulleiter wegen Veruntreuung von Geld, das läuft noch. Trotzdem will er jetzt im Kanton Obwalden Zarnen weitermachen mit seiner Schule. Der Urs Burch, der Leiter vom Amt für Berufsbildung vom Kanton Obwalden, hat von diesen Plänen gehört. Allerdings?
Also bei uns, sowohl im Bildungs- und Kulturdepartement wie auch hier vom Amt für Berufsbildung, ist kein Gesuch eingegangen, dass er oder wer auch immer einen Antrag stellt für das Eröffnen von einer Schule.
Kein Antrag also beim Kanton. Das ist aber auch nicht in jedem Fall nötig, erklärt der Urs Burch die rechtliche Situation. Weil es okay vom Kanton braucht es nur, wenn die Schule einen eidgenössisch anerkannten Abschluss verspricht.
Ist jetzt das aber eine Schule, die keinen anerkannten Abschluss abgibt, sondern einfach einen Bildungsgang anbietet und irgendeinen Abschluss, dann sind die an und für sich nicht verpflichtet, eine Genehmigung von uns zu haben.
Also ohne Abschluss darf jeder jederzeit seine eigene private Schule auftun. Und auch ein laufendes Verfahren, wie es beim ehemaligen Schulleiter von der ISBM der Fall ist, sei kein Hindernis, solange die nötigen Papiere und Finanzen in Ordnung sind. Freude hat der Leiter vom Amt für Berufsbildung aber nicht an Schulen, wo der Ruf mindestens angeknackst ist.
Ja, das ist ganz klar, sollte das der Fall sein, weil wir haben natürlich das Bestreben, dass wir unsere Schulen auf höherem Niveau haben, qualitativ, dass sie das bietet, was verlangt ist, gegenüber den Schülern, gegenüber den Lernenden und gegenüber den Studierenden.
Dass der ehemalige Schulleiter aber ernst meint und seine Fühler auf Obwalden ausgestreckt hat, das zeigt das Telefon zum Patrick Berchtold. Er ist Leiter vom Volkswirtschaftsamt Obwalden. Dort ist auch das Handelsregister.
Aufgrund von meinen Abklärungen gibt es eine Anmeldung beim Handelsregister, wo die Person dabei ist. Es ist allerdings so, dass noch kein Eintrag erfolgt ist.
Und auch da, ein laufendes Verfahren sei kein Hindernis für einen Eintrag im Handelsregister.
Das hat keinen direkten Einfluss, weil das Verfahren selber ist ja keine Verurteilung. Aber die ganze Frage vom Eintrag wird sicher formell eingehend geprüft.
Wer einmal im Handelsregister eingetragen ist, der bleibt, auch wenn er später verurteilt würde. Im Gegensatz zum Kanton Obwalden hat der Kanton Luzern bereits seine Erfahrungen gemacht mit privaten Hotelfachschulen, wie eben die ISBM eine ist. Dass Schulen an einem Ort zu und an einem anderen Ort gerade wieder aufgehen, das sei nicht aussergewöhnlich, sagte Josef Wittmer vom Berufs- und Weiterbildungsamt Luzern.
Ja, das überrascht uns nicht wahnsinnig stark, weil in dem Geschäft ist es natürlich so, dass, weil das private Träger sind, Einzelpersonen häufig, die so eine Hotelfachschule auftun, dann ist das sehr wohl möglich und auch in der Vergangenheit passiert, dass jemand, der in der einen Schule nicht erfolgreich war, ist, dann halt eine neue Schule in einem anderen Kanton auftut.
Und dann gäbe es eine Meldung in neue Kanton. Nur, wie gehört, sind den Behörden die Hände in so Fällen ziemlich gebunden. Vermehrt Einfluss nehmen, dass Studenten bei so Schulen in die offene Messer laufen, könnten aber die Wirte, die Praktikumsplätze anbieten, meinte Josef Wittmer.
Ich erwarte eigentlich, dass sie nur mit Schulen zusammenarbeiten, wo sie selber auch dahinterstehen können. Dass sie sich auch ein bisschen darum kümmern, was das für Schulen sind und nicht einfach nur Praktikanten einstellen.
Ob und wenn die private Hotelfachschule zu Obwalden aufgeht, das bleibt aber bis heute noch offen.
Der Kanton Luzern kann weiterhin auf Zahlungen aus dem Konkordat zu den Kulturlasten zählen. Am Mittwoch hat der Schweizer Kantonsrat entschieden, nicht mehr an die Kultur im Kanton Luzern einzuzahlen. An einer Sitzung heute Morgen haben jetzt die übrigen Konkordatskantone Luzern ihre weitere Unterstützung zugesagt. Dana Frey berichtet.
Die heutige Sitzung vom Konkordat zum Kulturlastenausgleich ist schon länger geplant gewesen und hat eigentlich nichts mit dem Schweizer Entscheid, aus dieser Vereinbarung auszusteigen, zu tun gehabt. Trotzdem sei das natürlich das Thema Nummer 1 gewesen, sagt der Kulturdirektor vom Kanton Zug, der Stefan Schleiss. Obwohl das Verhältnis zwischen Luzern und Schweiz momentan nicht das Beste ist, sei es eine angenehme Sitzung gewesen.
Der Tenor ist gewesen, dass wir den Entscheid vom Schweizer Kantonsrat zur Kenntnis genommen haben, und zwar bedauernd, dass wir aber die zweite Abrechnungsperiode so weiterfahren, wie es bisher vorgesehen war, und hoffen, dass das kann auf eine einvernehmliche Basis gestellt werden und dass wir da die Zukunft von dem Kulturlastenkonkordat können retten.
Der Kanton Schweiz will Luzern kein Kulturgeld mehr zahlen, weil der Kanton Luzern aus der gemeinsamen Lehrerbildung ausgestiegen ist. Diese Retourkutsche habe aber keine Auswirkungen auf die Zahlungen vom Kanton Zug. Luzern könnte trotzdem mit dem Geld rechnen, sagt der Kulturdirektor Stefan Schleiss.
Im Kanton Zug haben wir ja eine Volksabstimmung gehabt und an den Volkswillen fühle ich mich gebunden. Also ich werde in der Regierung keinesfalls beantragen, da unsere Leistungen ebenfalls zu reduzieren oder einen Austritt zu beantragen. Und ich gehe auch davon aus, im Kantonsrat der Volkswillen respektiert wird.
Trotz dem Ausstieg vom Kanton Schweiz ist das Konkordat zum Kulturlastenausgleich also nicht gefördert. Jetzt muss der Kanton Luzern einfach schauen, wie er ohne die 800'000 Franken Kulturgeld aus Schweiz zurechtkommt.
Nachrichten. Über 95'000 Leute haben dieses Jahr das Luzern-Festival Sommer besucht. Das sind gleich viel wie letztes Jahr. 114 Veranstaltungen hat es gegeben, 80 davon sind Konzerte gewesen. Das klingt gut. Darum zieht das Luzern-Festival auch eine positive Bilanz. Allerdings, die Konzerte sind gegenüber dem Vorjahr weniger gut ausgelastet gewesen. Das liegt daran, dass es dieses Jahr mehr Konzerte gegeben hat, sagt der Intendant vom Luzern-Festival, Michael Häfliger. Man sei aber an Grenzen gekommen, dazu käme, dass die Wirtschaftslage unsicher sei. Die Konsequenz? Nächstes Jahr fährt das Luzern-Festival ein bisschen runter.
Wir sind sehr stark natürlich an die Entwicklungen, konjunkturelle Entwicklungen gebunden. Wir haben 3% Subvention und der Rest ist eigentlich alles Eigenfinanzierung über Sponsoren und natürlich in erhöhtem Maße Kartenverkauf. Und wir sind jetzt sicherlich, wir werden jetzt ein bisschen mit Vorsicht an die nächste Planung von der nächsten Jahr drauf angehen. Es wird vielleicht ein paar Sinfoniekonzerte weniger geben, es wird vielleicht in anderen Bereichen 1-2 Konzerte weniger geben.
Am Rahmenprogramm und an der Qualität der Konzerte und der Künstler werden sich aber auch nächstes Jahr nichts ändern. Die Swisscom will bei den Glasfaserkooperationen noch einmal über die Bücher. Sie will die Verträge für das Glasfasernetz, wo sie unter anderem auch mit Luzern abgeschlossen hat, neu überprüfen. Das, nachdem die Wettbewerbskommission WEKO bei gewissen Klauseln in diesen Verträgen Kartellabsprachen vermutet. Trotz dem Schritt von der Swisscom ging der Ausbau vom Glasfasernetz in der Stadt Luzern weiter, heisst es bei der Energiewasser Luzern EWL auf Anfrage. Man müsse einzelne Klauseln im Vertrag mit der Swisscom jetzt einfach nochmal neu verhandeln.
Ein Fluglärm soll in die Grenzen gesetzt werden. Das verlangt einmal mehr der Schutzverband der Bevölkerung und der Flugplatz Emmen. Im Stationierungskonzept der Luftwaffe sieht der Bund Emmen als Ausweichstandort für Kampfflugzeuge und als Basis für Patrouille Suisse vor. Rechnet der Bund mit 2800 Jetflugbewegungen, die sind aber laut dem Schutzverband in 2010 bereits übertroffen worden. Auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene haben wir darum jetzt politische Vorstöße lanciert. Ziel, der Fluglärm soll reduziert, das Luftwaffenkonzept überprüft werden. Diesen Sommer ist es 10 Jahre her, dass ein Verbrechen in Zentralschweizer Alters- und Pflegeheim die Leute erschüttert hat. Damals ist herausgekommen, dass ein Pfleger über viele Jahre raus in mehreren Heimen mindestens 22 alte Leute getötet hat. Seitdem schaut man genauer her, wie die Pflege in den Heimen angepackt wird. Und seitdem hat sich einiges verändert. Die Leute werden immer älter und die Pflegefachkräfte immer jünger. Was das heisst, die Miriam Eisner war in einem betagten Zentrum zu Luzern auf Besuch.
Die Brigitte Sigrist ist eine erfahrene Pflegefachfrau. Seit 25 Jahren arbeitet die 51-Jährige in verschiedenen Alters- und Pflegeheimen. In ihrem Beruf ist der Tod ein häufiger Begleiter. Aber dass alte Leute von einem Pfleger umgebracht werden, das hätte sie sich bis zu diesen Tötungen vor 10 Jahren nicht können vorstellen.
Ich war damals auch in einem der betagten Zentren tätig, wo das passiert ist. Und das ist ein Ereignis, das einen wahnsinnig erschüttert hat. Auf der einen Seite und auch sehr, sehr sensibilisiert hat.
Seitdem sei sie sich bewusst, dass man in der Pflege genauer heranschauen müsse, auf allen Seiten. Schikanen und Gewalt unter dem Deckmantel der Pflege, mit solchen Vorwürfen war sie selber zwar noch nie direkt konfrontiert gewesen, sagt Brigitte Sigrist.
Aber stetiges Anschauen. Also ich meinte, das ist das A und so. Und nicht in Haltung haben, bei uns im Haus passiert das nicht. Also ich glaube, das ist die tödlichste Falle, die einem passieren kann.
Wachsam sein und das rechtzeitig, das ist für sie die wichtigste Lehre.
Man tut so feine Zeichen anders deuten wie vor dem tragischen Ereignis. Beispielsweise, wenn eine Kollegin oder ein Kollege sagt, ah, jetzt mag ich da langsam nicht mehr die Bewohner pflegen oder nicht mehr auf Glocken reagiert oder so, dass man dem halt schon Beachtung schenkt und sagt, auch das ist bereits eine Form von Gewalt in der Pflege und nicht erst, wenn der Bewohner mit dem blauen Fleck im Bett liegt.
Heute ist Brigitte Sigrist verantwortlich für die Ausbildung der Pflegerinnen im betagten Zentrum Staffelhof Hirschpark zu Luzern. Damit ist sie auch dafür verantwortlich, dass die 36 Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegerinnen betreut werden, die ihren Aufgaben gewachsen sind.
Komplexität, die nimmt ja nur zu. Es sind länger ältere Menschen, die zu uns kommen. Die Krankheitsbilder sind komplexer. Das soziale Netzwerk wird komplexer, das multikulturelle Aspekt und ohne Ausbildung. Da würde ich mich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Früher hat es einmal geheißen, ja, wenn du ein Kind gehst, dann kannst du auch in die Pflege. Und das ist definitiv vorbei.
Ausgebildete Fachleute sind weit umgesucht, Sättig, wo die nötige Professionalität mitbringen. Auf der anderen Seite kommen Pflegerinnen viel jüngere Berufe als früher. Schon mit 16, direkt nach der Schule, können sie heute eine Ausbildung als Fachangestellte Gesundheit anfangen und kommen als blutjunge Leute in eine Welt, wo sie mit Demenz und Abhängigkeit konfrontiert, mit Schmerz und Tod. Die Nähe zu Menschen, die zum Teil 70 oder gar 80 Jahre älter sind, was das im Alltag heisst, hat die 18-jährige Christina Asanovic vor 2 Jahren zum ersten Mal erlebt.
Der erste Tag, wo ich schnuppern bin, war für mich ganz schwierig. Da musste ich glaube in der Mann zuschauen. Und dort war ich auch noch 16. Und das hat mir nicht gerade so gefallen. Ich wäre lieber bei einer Frau dabei gewesen, als von einem gerade einen nackten Mann vor mir zu haben. Und es war auch nicht gerade ein höflicher gewesen, ehrlich gesagt. Aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt und jetzt gar keine Probleme mehr. Also ich glaube, es hat einfach seine Zeit gebraucht.
Unterdessen steht Christina Asanovic im ersten Lehrjahr als Fachangestellte Gesundheit. Sie ist im betagten Zentrum Hirschpark mitverantwortlich für 20 alte Frauen und Männer. Sie wäscht sie und leitet sie an.
Meine Aufgabe ist einfach wirklich, Bewohner von Kopf bis Fuß richtig anzuschauen. Zu schauen, wie Hautverhältnisse sind, schauen, wie es Bewohner geht, wie es sich fühlt, was für einen Eindruck auf mich ausmacht. auch beim Laufen schauen, nicht, dass es immer plötzlich irgendwo kippt. Wir können nicht einfach zum Beispiel etwas machen und sagen, so, jetzt habe ich gepflegt, ade. Das heisst immer noch, auch ein paar Mal reingehen und das Getränk anbieten, schauen, dass sie oder er genug trinkt. So Sachen müssen wir machen.
Viele alte Leute haben Freude, dass so junge Frauen um sie herum sind. Die 79-jährige Albertina Marabu zum Beispiel.
Gut, natürlich, sie haben nicht so viel Experience, wie sie arbeiten müssen. Das verstehe ich. Und ich tue sie ein bisschen mit Jux und Witz und so, tue ich sie nachher. Das geht sehr gut.
Immer wieder sind die Pflegerinnen aber auch mit Bewohnerinnen und Bewohnern konfrontiert, die unzufrieden sind und allem etwas auszusetzen haben. Das erlebt auch Melanie Buri. Sie ist gerade mal 15 und hat vor einer Woche ihr Praktikum angefangen.
Es gibt halt schon Leute, die rummotzen. Das kann ich gar nicht so verstehen irgendwie. Was halt einfach, wenn man ihnen helfen anlegen oder so, dass sie sagen, nein, ich kann das selber, dabei können sie es gar nicht selber. Oder nein, lassen sie mich jetzt in Ruhe und so, dabei muss man ihnen ja helfen. Weil sie eben auch nicht wollen, dass sie das nicht mehr allein können.
Und mit solchen Situationen müssen wir lernen, umzugehen, sagt Christina Sanovic.
So höflich bleibe ich sicher mal und einfach schauen, dass mit der Chefin vielleicht darüber reden, dass ich nicht mehr so viel muss pflegen muss. Schon helfen und alles andere, einfach nicht mehr pflegen vielleicht. Dann wäre ich froh, wenn ich ein bisschen zurück könnte. Also nur, wenn ich fertig gemacht wäre, sonst nicht.
Gerade solche Situationen müssen wir ernst nehmen und darauf richtig reagieren, damit aus Frust nicht Gewalt erwächst, sagt Ausbildungsleiterin Brigitte Sigrist. Das sei eine der Erkenntnisse aus den Tötungen in den Altersheimen vor 10 Jahren.
Wichtig finde ich einmal, dass man ein Klima hat in einem Team, dass man als Betroffene oder als Betroffene traut, zu sagen, du, morgen bitte nicht mehr bei der Frau Meier in der Pflege. Ich muss einmal eine andere Bewohnerin, einen anderen Bewohner können pflegen. Also, die Offenheit in einem Team, dass man auch Nein sagen darf, ohne dass man gebrandmarkt ist.
Allerdings, den Anspruch im Alltag einzulösen, ist nicht immer einfach.
Ja, wir haben einen Zeitdruck, wir haben einen Leistungsauftrag, wir haben Personalbänder, die schlank sind. Ich muss situativ zu viel verlangen. Ich sage nämlich, du musst die guten Schuhe anlegen, dass die Pflegeauftrag magst erfüllen.
Gerade weil ausgebildete Pflegerinnen dringend nötig sind, sei es aber umso wichtiger, dass man diesen Leuten gut schaue, sagt Brigitte Sigrist.
Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man diesen jungen Menschen trotz dem Druck vom Alltag die Freude in der Pflege können vermitteln, die Sinnfindung von unserer Tätigkeit, dass die auch in 10, 15 Jahren noch können sagen, mal, ich habe den richtigen Beruf gewählt, das lohnt sich.
Der Alltag für junge Pflegerinnen in Altersheim und die Lehre, die man daraus gezogen hat, aus den Tötungen in Zentralschweizer Altersheim vor 10 Jahren, das war ein Beitrag von Miriam Eisner. Das Bourbaki-Panorama ist ein beliebtes Museum, aber auch ein sehr spezielles. Das Museum besteht vor allem aus einem überdimensionalen Wandbild, das die Kapitulation der französischen Bourbaki-Armee im Winter 1871 zeigt. Das Bourbaki-Panorama hat jetzt aber trotzdem eine Veränderung durchgemacht. Man hat es aufgepeppt, die Ausstellung ist neu arrangiert worden und neu ist auch die Leiterin vom Museum, die Ute Württemberger. Der Peter Portmann hat sie getroffen und hat von ihr wissen, was Besucherinnen und Besucher erwartet.
Wir haben die Ausstellung im ersten Stock total renoviert und der heutigen Zeit angepasst. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben quasi das Bild von oben runtergeholt und so eine Art Zoom-in gemacht. Wir sind auf die Einzelschicksale eingegangen, auf verschiedene Personen. Wir haben das Ganze personifiziert. Das wird unterstrichen mit Musik, Hintergrundgeräusch und dadurch die Emotionalität hervorgeholt. Es werden einzelne Szenen vom Bild rausgenommen. Der Betrachter sieht es auf eine ganz andere Art und Weise. Es gibt Schlagwörter dazu, kurze Informationen. Und der Besucher hat innerhalb kürzester Zeit ganz viel Informationen eigentlich und den Rest kann er sich dann selber noch holen oder ihm genügt das, was er hat. Eine Freiheit auch ein bisschen für den Besucher.
Dann stellen sie aber auch Sachen aus, die wir vorher nicht gesehen haben im Bourbaki-Panorama. Mhm.
Wir stellen Exponate aus, wo schon vorher ausgestellt worden sind, aber wir haben auch einiges Neues. Ganz spektakulär der Bubaki-Keks. Den haben wir schön archiviert gehabt und haben jetzt den ausgestellt. Das ist eigentlich die Hauptnahrung von der Bubakis. Eine Faschinenmesse haben wir ausgestellt, einen Chirurgenkasten, wo es einem ganz schlecht wird, wenn man daran denkt, was die für Möglichkeiten dazu mal hatten, für die doch groben Verletzungen wieder zum Zusammenflicken oder zum Behandeln.
Ute Württemberger, Sie haben dieses Jahr die Leitung vom Bubaki-Panorama übernommen. Was setzen Sie für neue Akzente? Was machen Sie anders?
Also ich hoffe, dass wir mit dieser neuen Ausstellung doch auch ein jüngeres Publikum anziehen aufgrund von der Informationsvermittlung, wo vielleicht vorher etwas schwieriger war. Man hat sich alles müssen erlesen und so weiter. Und in der heutigen Zeit sind wir doch mit dem neuen Konzept voll im Trend und sehen doch die jüngere Generation an.
Ist es eine Herausforderung, ein Museum zu leiten, das eigentlich nur ein Thema hat? Also Sie können ja nicht wechseln, Sie können nicht andere Sachen wieder ausstellen.
Das ist eine grosse Herausforderung, oder? Weil die Leute kommen, gehen einmal im Bildraum auf und sagen, sie haben es gesehen. Aber wenn man sich wirklich davon interessiert, man kann 100-mal kommen, man sieht immer wieder etwas anderes, weil es ist ein lebendiges Bild, da ist so viel drauf. Man kann es unmöglich in einmal gesehen haben.
Kommen genug Besucherinnen und Besucher ins Bubaki-Panorama?
Es könnten immer mehr sein. Ganz klar. Und ein Museum funktioniert ja so wie eine Body. Also unser Museum lebt, wenn schlechtes Wetter ist. Und wenn schön Wetter ist, ist es halt nicht so gut. Also es ist sehr wetterabhängig.
Aber schreiben Sie schwarze Zahlen?
Wir sind in der glücklichen Verlag aufgrund der Kombination Verein und Stiftung, dass es uns recht gut geht.
Sagt Ute Württemberger, die Leiterin vom Bubaki Panorama zu Luzern. Das Museum am Löwenplatz ist täglich offen.
Regional, diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Die Länge zu Pratteln gilt als schwieriges Quartier. Gewalt, Ausländer, Sozialhilfebezüger. Dorthin nehmen wir mit und zeigen, wie man das Leben besser gemacht hat, mit der Hilfe vom Bund, der sagt, um die Vorstädte in der Schweiz muss man sich kümmern, weil dort fehlt es an Zusammenhalt und Lebensqualität. In Biel kommen französische Filme sogar früher als in Paris. Am Festival du Film Français, das ist ein Trouvaillen und wir tun das Festival Schatzdruckli auf. Und eine wahnsinnige Intelligenz, aber viel zu langsames Trittbrett an einem Zug bringt der Fahrplan von der Zürcher S-Bahn durcheinander. Sättiges gibt es im eidgenössischen Bahnverkehr und auch das gibt es in der Sendung Regional Diagonal morgen an den 12 Uhr Nachrichten auf DRS1.
Und jetzt ist es 3:03, Thema vom Tag in Kurzform mit Marianne Balli.
Der ehemalige Schulleiter von der privaten Hotelfachschule ISBM von Weggis streckt seine Fühler in Kanton Obwalden aus. Er will seine Schule in Saarne weiterführen. Das, obwohl gegen ihn ein Verfahren läuft wegen Veruntreuung von Schulgeld. Ein Gesuch hat er zwar nicht gestellt zu Obwalden, aber er möchte seine Schule im Handelsregister eintragen. Seit der Pfleger in Zentralschweizer Alters- und Pflegeheim vor 10 Jahren mindestens 22 alte Menschen umgebracht hat, ist vieles anders. Bewohner sind immer älter, Pflegerinnen immer jünger. Achtsamkeit und eine gute Ausbildung sind wichtig, dass es wegen Frust und Stress nicht zu Gewalt kommt. Das ist die wichtigste Lehre aus diesen Tötungen. Über 95'000 Leute haben das Luzern-Festival besucht, etwa gleich viel wie letztes Jahr. Darum zieht das Luzern-Festival eine positive Bilanz. Allerdings sind Konzerte weniger gut ausgelastet gewesen als letztes Jahr. Das liegt daran, dass es dieses Jahr mehr Konzerte gegeben habe. Jetzt überlegt man sich aufs nächste Jahr, das Programmangebot ein bisschen zu reduzieren. Der Kanton Luzern kann weiter auf Zahlungen aus dem Konkordat zu den Kulturlasten zählen. Am Mittwoch hat der Schweizer Kantonsrat entschieden, nicht mehr an die Kultur im Kanton Luzern anzuzahlen. Die übrigen Kantone haben heute an einer Sitzung ihre weitere Unterstützung zugesagt.
Zum Wetter, Details hat Thomas Kleiber von SF Meteo.
Morgen hat es vor allem, mal hat es dicke Wolken, mal scheint die Sonne, mal regnet es. Vom Ablauf her ist es so, dass am Morgen wahrscheinlich im ersten Mal schon nass wird im Kanton Luzern und Zug. Sonst aber generell ist morgen Vormittag doch an den meisten Orten noch freundlich. Dann am Nachmittag oder spätestens am Abend kommt es aber an den meisten Orten regnen, lokal auch gewittern. Es ist nochmal mild, die Temperaturen steigen am Nachmittag in der Tieferlage auf etwa 23 Grad, in Engelberg auf 20 und in Sandermatt auf 17 Grad. Der Sonntag ist trüb und verregnet und es ist kühl mit Höchstwert um die 15 Grad und es schneit auf etwa 1300 bis 1700 Meter runter. Lokal kann es sogar noch weiter runter weiss werden. Zum Beispiel im Kanton Uri ist gut möglich, dass es da bis auf Wasser runter Flocken gibt. In den Bergen oben heisst das, dass es dann am Sonntag vor allem auf den Abend schwierige Strassenverhältnisse gibt.
Das war das Regionaljournal Zentralschweiz. Diese Woche war Dario Pelosi für die Sendungen verantwortlich. Am Mikrofon Tuli Stalder. Mehr Informationen aus der Region hören Sie morgen Samstagabend um 5:30. Und im Internet finden Sie uns unter der Adresse regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.